Liebe Greifbar-Gemeinde, endlich ist es soweit. Es kehrt Frieden ein. Der Streit über den schönsten Sonntagsnamen im Kirchenjahr kann ad acta gelegt werden. Wir beginnen eine neue Predigtreihe. Nun ja, neu zumindest für die Leute, die noch nicht so lange bei Greifbar sind. Viele andere haben die Predigtreihe vielleicht schon mal erlebt. Und eigentlich ist für sie alles klar. Es geht um die Werte von Greifbar. Die kennen wir. Alles klar also. Alles klar? Schauen wir mal. Für den heutigen Sonntag haben wir das Thema Vertrauen. Vertrauen, was ist das eigentlich genau? Versucht doch mal, euch kurz eurem Sitznachbarn zuzudrehen und in ein bis zwei Sätzen zu definieren, was Vertrauen eigentlich ist. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Wir merken schon, es ist Gesprächsbedarf. Vertrauen, wir kennen es alle, aber es auf den Punkt zu bringen, es zu definieren, ist vielleicht gar nicht mal so einfach. Deswegen lade ich euch ein, nochmal neugierig zu werden und zu fragen, was es mit dem Vertrauen eigentlich auf sich hat, warum es sich lohnt und wie man es vielleicht lernen kann. Auf dieser Entdeckungstour werden wir an drei Orten Halt machen. Erstens in der Greifbar-Gemeinde, zweitens bei unserem Predigttext und drittens bei den Wissenschaftlern. Erstens, was sagt eigentlich die Greifbar-Gemeinde zu Vertrauen? Bianca hat es gerade schon angedeutet, wenn man auf die Homepage klickt, dann findet man da diesen Text unter der Überschrift Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass Gott für alles Nötige sorgt. Und ich lade alle ein, die sich Greifbar zugehörig fühlen oder alle, die sonst auch Lust drauf haben, diesen Text jetzt einmal gemeinsam zu sprechen. Unser Glaube an Jesus Christus äußert sich im Vertrauen auf das, was er zu tun versprochen hat. Wir haben seine Zuverlässigkeit immer wieder erlebt. Darum hören wir betend, persönlich und gemeinsam auf sein Wort, seine Zusagen und Aufträge. Wir tun mutige Schritte und wissen, dass nur mit seinem Eingreifen gelingen kann, was wir tun. Wir vertrauen Gott, dass er uns vorausgeht und sein Reich baut und dass er uns als Gemeinde für unsere Mission in Greifswald stets mit allem versorgt, was wir brauchen. Wir kennen unseren Zweifel und unsere Ängstlichkeit. Aber wir wollen weiterhin in jeder Hinsicht in unserem Glauben wachsen. Was macht es mit euch, diese Sätze auszusprechen? Wie fühlt sich das an? Vielleicht geht es euch ein bisschen wie mir und beim ersten Aussprechen denkt ihr euch, yes, genau so soll es sein. Und in einem zweiten Moment, wenn ihr kurz sacken lasst, was ihr da gerade eigentlich gesagt habt, dann wird euch vor allem der letzte Satz wichtig, wo es auch um unsere Schwächen und unsere Ängstlichkeiten geht. Denn dann stellt sich uns der Alltagscheck. Wenn nach dem Sonntagabend und dem Gottesdienst der Montagmorgen kommt, gelingt es mir auch dann noch, auf Gottes Zusagen und Aufträge zu hören und mutige Schritte darauf hin zu tun. Wenn ich mich mit den Nachrichten aus der Welt oder aus meinem Umfeld beschäftige und von vielem Leiden und Unglück höre, kann ich dann glauben, dass Gott sein Reich baut? Wenn ich zu meinen Nachbarn, Freunden oder zu meiner Familie gehe, um ihnen von Jesus zu erzählen, weil sie vielleicht noch nicht an ihn glauben und ich schon so lange für sie bete, aber sich irgendwie nichts verändern zu scheint, kann ich dann darauf vertrauen, dass Gott mir schon vorausgeht? Oder wenn wir als Gemeinde Veranstaltungen planen und Leute einladen und vielleicht nicht so viele Leute kommen, wie wir es uns gewünscht hätten. Oder wenn ein Umbruch ansteht in der Gemeinde oder in unseren sonstigen Projekten und wir noch nicht wirklich einen guten Plan haben, wie es weitergehen kann. Fällt es mir dann leicht, auf Gottes Fürsorge und Weisheit zu vertrauen. Wir merken zweifelsohne ein wichtiger Wert, dieses Vertrauen, aber vielleicht gar nicht mal so einfach. Und es beschleicht mich ein leichter Verdacht, dass es damit nicht nur uns so geht. Machen wir also unseren zweiten Halt. Was sagt eigentlich unser heutiger Predigttext zum Vertrauen? Wir hören Markus 4, 26 bis 29.
Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und er schläft und steht auf, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Und wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da.
Auf den ersten Blick eine nette kleine Geschichte von einem Bauern, der niemanden trifft, nicht viel tut und am Ende trotzdem erntet. Was bitte hat das mit Vertrauen zu tun? Um diese Frage zu beantworten, ist es hilfreich, sich einmal zurückzuversetzen in die Menschen, an die Jesus dieses Gleichnis gerichtet hat, die mit ihm unterwegs waren und seine Worte gehört und seine Taten gesehen hatten. Wenn Jesus in Vers 26 zu verstehen gibt, worum es ihm geht, nämlich das Reich Gottes, dann klingelt es bei den Zuhörern. Denn im ersten Satz, den uns der Evangelist Markus von Jesus überliefert, redet Jesus genau darüber. In Markus 1,15 sagt er: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist es, warum Jesus gekommen ist. Das ist sein Programm und sein Anspruch. Mit seinem Kommen ist das Reich Gottes nahe gekommen. Und dann macht Jesus anschaulich, was es mit diesem Reich Gottes auf sich hat. Er beruft Nachfolger in die Gemeinschaft mit sich und mit Gott. Er heilt einen Besessenen, eine Frau mit Fieber, dann die Kranken einer ganzen Stadt, dann einen Leprakranken, dann einen Mann mit verdorrter Hand. Und er macht frei. Frei, wo Menschen vom Bösen beherrscht werden. Jesus lehrt darüber, dass in Gottes Reich Fehler vergeben und falsche Herzenshaltungen verziehen werden und dass es kein Platz für religiöse Eliten ist. Er lehrt, wie man ein sinnerfülltes Leben führen kann, so wie Gott es sich für uns vorgestellt hat. Das alles berichtet Markus in den Kapiteln 1 bis 3. Und in Kapitel 4 fängt Jesus dann an, ganz explizit über das Reich Gottes zu reden. Das tut er in Gleichnissen und dafür verwendet er Bilder aus dem Lebensalltag der Menschen. Das Bild, das Jesus hier verwendet, kommt aus der Landwirtschaft. Ein Handwerk, mit dem die Leute damals vermutlich deutlich besser vertraut waren als viele von uns. Und dennoch unterscheidet sie etwas von uns. Sie hatten noch nicht die technischen Mittel, um detailliert zu erforschen, wie genau Weizen eigentlich wächst. Heute kann sogar ein agrarisch Ungebildeter wie ich mit wenigen Klicks herausfinden, dass man beim Weizen 3 Wachstumsphasen und verschiedene Entwicklungsstadien unterscheidet, aber nicht so die Hörer des Predigttextes. Für sie war völlig klar, was Jesus in den Versen 27 und 28 sagen wollte. Ihnen ging es wie dem Mann, der den Samen aussäte. Wie der Weizen wächst, das wusste er nicht. Und das wussten auch sie nicht. Er wächst von selbst. Dass aus Samen Weizen wird, war für sie schlichtweg ein Wunder Gottes, über das sie staunten. Was Jesus dann in Vers 29 sagt, dürfte zumindest unter den religiös Gebildeten seiner Zuhörer für große Aufmerksamkeit gesorgt haben. Denn das Bild der Ernte und der Sichel, das ist aus dem alttestamentlichen Buch Joel bekannt. Hier wird es verwendet, um zu beschreiben, was am Tag des Herrn, also am Ende der Zeiten, passieren wird. Es ist ein Bild, das das Gericht beschreibt. Ein Bild, das auf die Zukunft weist. Wenn Jesus hier nun dieses Bild aufgreift, dann sagt er damit auch, das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Vollendet wird es erst am Ende der Zeit. Hier und jetzt bekommen wir nur einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es dann einmal sein wird. Dann, wenn keine Krankheit und kein Leiden mehr ist, wenn Menschen befreit werden von allem Bösen, wenn es keinen Hass, keine Entzweiung, keine Verletzungen mehr gibt, wenn Menschen in fröhlicher und wohltuender Gemeinschaft mit Gott leben. Was also sagt Jesus durch dieses Gleichnis über das Reich Gottes? Vielleicht könnte man es so zusammenfassen. Das Reich Gottes kommt und ihr wisst nicht wie. Aber es kommt. So gewiss, wie aus dem Samen Frucht hervorgeht. Und am Ende der Zeit wird die Ernte mit einem freudigen Jubelruf eingeholt. Manchmal würdet ihr euch vielleicht wünschen, ihr könntet an den Pflanzen ziehen und manche Prozesse beschleunigen, aber das ist nicht euer Job. Es kommt von selbst. Toll, denkt sich jetzt so mancher, dann kann ich mich jetzt zurücklehnen, die Füße hochlegen und einfach nichts mehr tun. Dann braucht es uns als Gemeinde und mich als Christen ja eigentlich nicht mehr. Falsch hält der Theologe Gottfried Vogt dagegen. Denn dieser Aussage liegt eine falsche Vorannahme zugrunde. Nämlich die, dass sich Gottes Handeln und unser Handeln so zueinander verhalten, dass das eine das andere ausschließt. Vielmehr ist es aber so, dass sein Handeln unseres erst ermöglicht. Gott tut und deswegen können wir mittun. Jesus stellt mit dem Gleichnis also nicht in Frage, dass wir als Christen in dieser Welt eine Berufung und einen Auftrag haben. Nein, er lehrt uns verstehen, was das Seine und was das Unsere ist. Und wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir auch weiter am Montagmorgen auf Gottes Zusagen und Aufträge hören und mutig handeln. Wir werden uns den schlechten Nachrichten und dem Leiden der Welt stellen und ihnen nicht ausweichen. Wir werden unseren Freunden, Familien, Nachbarn weiter von Jesus erzählen und für sie beten. Wir werden als Gemeinde Veranstaltungen machen und Leute einladen. Wir werden auch in die ungewissen Zeiten nach vorne blicken und verantwortlich Pläne schmieden. Aber wir werden all dies nicht tun, damit das Reich Gottes kommt, sondern weil das Reich Gottes kommt. Und das wird einiges an Last von unseren Schultern nehmen. Wir werden nicht schwermütig und verzweifelt, sondern vielleicht staunend und hoffnungsvoll, dass uns jetzt schon ein Vorausblick vergönnt ist auf das, was eines Tages dann vollendet wird. Kurzum, es geht um Vertrauen. Vertrauen tut gut. Es befreit. Es nordet uns ein. So weit, so großartig. Einfach Vertrauen. Aber was, wenn das mir gar nicht so leicht fällt mit dem Vertrauen? Machen wir also einen dritten Stopp. Was sagen eigentlich die Wissenschaftler zum Vertrauen? Bei der Predigtvorbereitung bin ich auf ein Modell gestoßen, das von den Amerikanern Levitsky und Banker entwickelt wurde und in dem Buch Investition Vertrauen von Margit Osterloh und Antoinette Weibel aufgenommen wird. Das Modell beschreibt, wie Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich entstehen kann. Nun gibt es einen Unterschied zwischen dem Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen und dem zu Gott, deswegen können wir das Modell sicher nicht zu 100% übertragen. Aber vielleicht gibt es uns einige spannende Anregungen, wenn wir nur mal danach fragen, was hilft uns eigentlich, jemandem zu vertrauen? Das Modell, es unterscheidet drei Arten des Vertrauens. Da ist zuerst das situationsbasierte Vertrauen. Hier geht es, wie der Name schon sagt, um das Abwägen bestimmter Situationen. Wir als Vertrauensgeber wägen in einer bestimmten Situation ab, ob wir dem Vertrauensgeber hier vertrauen können. Und unsere Abwägung beruht dabei auf der Annahme, dass der andere noch eine irgendwie von außen kommende Motivation hat, die ihn dazu bringt, unser Vertrauen nicht zu enttäuschen. Anders gesagt, wenn er uns enttäuscht, müssen seine Kosten höher sein als sein Nutzen. Und wenn wir bei dieser Abwägung zu einem positiven Ergebnis kommen, dann schenken wir ihm unser Vertrauen. Osterloh und Weibel stellen in Frage, ob das wirklich schon Vertrauen ist oder eher Kalkül und Abwägen. Sie sagen, wirkliches Vertrauen entsteht erst bei zweitens, dem eigenschaftsbasierten Vertrauen. Dieses gründet nicht mehr in der Einschätzung einer Situation, sondern vielmehr auf den Informationen, die wir über die Eigenschaften des Vertrauensnehmers haben. Diese Informationen ziehen wir vor allem aus Erfahrungen, die wir mit ihm machen. Und dabei sind drei Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Erstens, wir haben eine Kompetenzerwartung, also die Frage, ist der fähig, kann der was? Zweitens, die Integritätserwartung, das ist die Frage, hält sich der Vertrauensnehmer eigentlich an bestimmte Normen und ist er zuverlässig? Und drittens, die Benevolenzerwartung, das ist die Frage, will der Vertrauensnehmer eigentlich mein Bestes, will der etwas Gutes für mich? Und wenn wir diesen drei Eigenschaften zustimmen können oder die dem anderen zuschreiben, dann schenken wir ihm in der Regel unser Vertrauen. Stabiler als das eigenschaftsbasierte Vertrauen und auf dieses aufbauend ist nun drittens das identifikationsbasierte Vertrauen. Die Grundlage, auf der dieses Vertrauen aufbaut, ist nicht mehr nur noch die Eigenschaft des Vertrauensnehmers, als vielmehr die Gemeinschaft zwischen ihm und mir. Das Vertrauen entsteht dann, wenn ich mich mit den Werten, Zielen und Bedürfnissen des Partners identifiziere und wenn es eine Form der Sympathie oder emotionalen Bindung gibt. Es geht hier vielmehr um die gemeinsame Sache als um die Person. Das sind die drei Arten des Vertrauens. Weiter beschreiben die beiden, wie es eigentlich zu den Übergängen zwischen den einzelnen Vertrauensarten kommen kann. Der Übergang vom situationsbasierten zum eigenschaftsbasierten Vertrauen braucht vor allem, es liegt eigentlich auf der Hand, mehr Information und mehr Erfahrung mit einer Person, der ich Vertrauen schenke. Und dann, noch wichtiger vielleicht, braucht es irgendwann ein Wagnis, einen Sprung. Irgendwie kommen wir da nicht drum rum. Wenn wir wirklich vertrauen wollen, müssen wir es irgendwann wagen. Der Übergang vom eigenschaftsbasierten zum identifikationsbasierten Vertrauen braucht laut Osterloh und Weibel dreierlei. Es braucht enge Zusammenarbeit, Offenheit und regelmäßige Kommunikation. Soweit mal in Kürze das Modell. Und ich frage nun, wie wäre es, wenn wir damit einmal nach unserem Gottvertrauen fragen? Wo auf dieser Tabelle fände ich mich dann wieder? Geht es mir eher so, dass ich situativ entscheide und abwäge, ob sich Vertrauen zu Gott jetzt gerade lohnt oder nicht? Vielleicht, weil ich über Gott noch gar nicht so viel weiß. Oder basiert mein Vertrauen grundsätzlich auf Gottes Eigenschaften? Weiß ich, wie er ist? Und habe ich das präsent? Oder zweifle ich vielleicht auch an manchen Eigenschaften? Oder habe ich schon viel mit ihm erlebt, sodass ich mich voll und ganz mit seinen Werten identifiziere und sie über meine eigenen Interessen stelle? Ist seine Sache unsere gemeinsame Sache? Habe ich eine emotionale Bindung an Gott, also hat er etwas mit meinem Gefühlsleben zu tun? Und bitte, bitte, lasst uns einen Fehler nicht machen. Es geht nicht darum zu messen, wer von uns am meisten Gottvertrauen hat. Und es geht ja auch nicht darum, uns dafür zu verurteilen, wenn wir vielleicht weniger Vertrauen haben, als wir es gerne hätten. Es soll an dieser Stelle darum gehen, zu fragen, wenn ich Interesse daran habe, Gott mein Vertrauen zu schenken oder es zu vertiefen, was ist der Teil, den ich tun kann? Vielleicht will ich dann anfangen, mehr Informationen über Gott zu gewinnen, indem ich mit Christen über ihn spreche oder in der Bibel nachforsche. Und hoffentlich werde ich dann immer wieder neu zu der Erkenntnis kommen, dass unser Gott, der die Welt in seiner Allmacht erschaffen hat, kompetent, also fähig ist, der durch alle Krisen und durch alles Scheitern zu seinen Leuten und an ihnen festhält, dass er integer, zuverlässig, treu ist und der mir in seinem Sohn Jesus Christus seine Liebe zu mir offenbart hat, dass er benevolent ist, also mein Bestes will. Und der mir seinen Geist schenkt, weil er Gemeinschaft mit mir will. Wo sonst könnte es sich mehr lohnen, einen Vertrauenssprung zu wagen? Vielleicht lasse ich mich auch wieder neu darauf ein, mit diesem Gott regelmäßig zu kommunizieren, also mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Und ich versuche mich vielleicht ganz für ihn zu öffnen, nichts zurückhalten, was sich in mir bewegt. Und ich will mit ihm zusammenarbeiten und nicht mein eigenes Ding machen. Vielleicht beginnen wir dann das zu tun, was beim Vertrauen in unseren Händen liegt. Aber über allem, da werden wir den Ruf unseres Gleichnisses stellen. Denn mit unserem Vertrauen ist es wie mit dem Reich Gottes. Am Anfang und am Ende wirkt es Gott. Und das ist gut so. Das macht frei und das gibt uns Grund zur Hoffnung. Also lasst uns im Gebet vor ihn treten und ihn bitten. Herr, lehre du uns vertrauen. Und wenn Gottes Volk in diese Bitte einstimmt, dann ruft es nun gemeinsam. Amen. Bevor wir das nächste Lied singen, lade ich ein zu einer kurzen Stille. Es soll Zeit sein, nochmal über das Gehörte nachzudenken, nachzufragen, zu beten. Wie geht's mir eigentlich mit meinem Vertrauen zu Gott?